Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Donnerstag, der 13. Februar 2025. Willkommen zur 317. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna.
Hallo Marco.
Ich habe dir schon gerade eben lustigerweise ein frohes Neues gewünscht. Also wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gehört. Ach ja. Und es ist ja auch so viel passiert, deswegen haben wir uns heute vorgenommen, mal über Herrn Trump und seine Auswüchse zu reden. Dafür haben wir Hörer und Hörerinnen Fragen gesammelt und bin hier in der Situation, dass ich so ein schönes Hotelzimmer habe, dass ich das Mikro quasi in der Hand halten muss. Also falls ich hier irgendwann zusammenbreche und ihr nur noch so Krächzlaute hört, dann liegt das daran. Also, ansonsten haben wir gerade bei uns in den Premium-Folgen eine Folge zur Digitalisierung, woran es in Deutschland so hakt, warum, wieso, weshalb. Also im Grunde alles sehr simpel, nur es zu lösen ist sehr schwierig. Und wir haben unsere Newsletter auslandsbericht.de und mikronews.de, die ihr abonnieren könnt. Mikronews.de kostenlos, auslandsbericht.de ist kostenpflichtig und erscheint alle paar Jubeljahre, wenn ich Zeit habe. All das wird ermöglicht durch eure Spenden, also vor allen Dingen die Podcast-Folgen hier. Premium-Abos und Daueraufträge, vielen Dank dafür. Das hilft uns sehr weiter. Wir haben auch so ein Steady-Gesamtabo, das die Foreign Times sowie auch die Mikroökonomen umfasst. Wie gesagt, nur auf Steady möglich. Ja, und ansonsten, wenn ihr da noch ein paar Gedanken habt im Allgemeinen, könnt ihr uns per E-Mail anschreiben, mh@mikroökonomen.de mit OE. Und ihr findet uns auf Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Auch mit OE natürlich. So, Hanna, und irgendwie haben wir heute nichts, worüber wir nicht reden. Aber ich würde mal behaupten, wir reden weder über Friedrich Merz, noch Robert Habeck, noch Olaf Scholz.
Ein Glück. Ja, so sieht's aus.
Ja.
Das, worüber wir reden, ist ja schon schlimm genug.
Ich würde sagen, wir gehen einfach ins Thema rein. Wir haben wirklich gar nicht so wenig Fragen gekriegt, ne? Also ich war überrascht, dass es dann doch so viele sind. Und ich habe mir gedacht, wir fangen mal mit so einer allgemeinen Frage an, die, glaube ich, auch sehr symptomatisch für das Thema Trump ist. Und zwar hat Blumenkraft auf Reddit geschrieben, ich guck mal, dass ich das dann immer in den Shownotes verlinke, wenn möglich. Wie dumm ist der eigentlich? Ernst gemeinte Frage. Der benimmt sich ja wie ein Fünfjähriger. Er argumentiert wie ein Siebenjähriger. Seine Grammatik ist die eines Dreijährigen. Seine Ideen sind einfach nur komplett größenwahnsinnig und fernab jeglicher Realität. Erinnert an einen Pubertierenden. Er hat mit all seinen geerbten Milliarden nicht geschafft, reich zu werden. Er hat sogar Casinos in den Ruin getrieben. Das Geld, was er eingenommen hat, kam durch Scams und Betrügereien in die Kasse. Er kann nur die Rolle des Bullies. Er hat nur diese eine Fassade. Wie dumm also ist der Typ eigentlich? Wirklich. IQ 38? Fragezeichen. Ja, es gibt dazu eine korrespondierende Fragestellung. Also wir versuchen das dann gegebenenfalls immer so ein bisschen zusammenzufassen. Von Copacetic at social. Ja, wie spricht man das denn aus? Technics.de. Eher so eine Challenge findet eine wirtschaftspolitische Maßnahme, die sinnvoll ist. Beispiel eine sicherheitspolitische Maßnahme, die sinnvoll ist, ist Trumps Forderung, dass NATO-Mitglieder ihre Militärbudgets erhöhen sollen. Ja, also ich habe die Fragen zusammengepackt, weil ich glaube, das eine hat mit dem anderen zu tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Hanna, aber ich finde, der dran, der plärrt zwar viel Blödsinn, aber wenn man dann so reinguckt, ist bei jedem einzelnen Fall doch irgendwie schon irgendwas dran. Sei es nun, dass es verschwörungstheoretischer Natur ist oder dass es echter Natur ist. Ich habe immer das Gefühl, es ist jetzt nicht so, dass man sich die Sache grundsätzlich nie anschauen muss, wenn er irgendwas plärrt, ne? Zum Beispiel, die Ideologie hinter den Zöllen ist das Zurückdrehen der Deindustrialisierung in den USA und der Glaube, damit Steuersenkungen finanzieren zu können. Die Annexion Grönlands ist zwar Bullshit, aber das Sicherheitsproblem, das da in Grönland herrscht, für den Westen in Anführungszeichen, und das Nicht-Tun oder das Nicht-Tätig-Werden der EU dahingehend, ist halt auch ein seit Jahren bekanntes Problem. Ja, da geht es dann halt um Rohstoffe und die Arktis und wer da welchen Zugang hat. Russland ist da sehr aktiv, China ist da sehr aktiv, nur wir mal wieder nicht. Ja, und auch über den Panama-Kanal könnte man sicherlich historisch sehr viel sprechen, aber so ein aktuelles Beispiel, gerade da, man kann durchaus der Meinung sein, dass der Panama-Kanal von China umzingelt ist oder der Zugang zum Panama-Kanal von China gesteuert werden könnte. Margarita Island, Panamas größter Hafen an der Atlantikseite, wurde von Landbridge Group aus China übernommen. C.K. Hutchinson aus Hongkong betreibt die Häfen Balboa und Cristobal, jeweils Pacific wie auch Atlantikeingang. Also da kann man dann immer sagen, naja, also aus Sicht der USA würde mich das schon stören, wenn da die Chinesen vor meiner Haustür da irgendwelche Häfen betreiben und theoretisch zumindest Zugänge gewähren oder eben auch nicht gewähren können.
Ja, also ich denke halt, ja, aber dahinter steht natürlich, also es gibt halt zwei Sachen. Das eine ist schon, dass es halt so ein bisschen auch flooding the zone with shit ist, dass halt irgendwie, indem man haufenweise solche Maßnahmen raushaut, einzelne Sachen auch nicht so detailliert angeguckt werden und irgendwas steckt halt dahinter. Aber man kann es vielleicht nicht an der einzelnen Maßnahme festmachen. Ja, also es ist halt das große Ganze, was sich dann daraus ergibt. Und die einzelnen Sachen, da zeugen natürlich von so einem Weltbild, was wir eigentlich überholt haben. Also da ist halt dahinter, dass man allein als Nation stark sein muss, dass man alleine sich Zugang zu allen Sachen sichert. Am Ende auch eben, wie du schon sagst, dass der Segen in der industriellen Gesellschaft liegt und man sozusagen da auch letztlich ja weit hinter den aktuellen Stand der Entwicklung zurück will. Und wir sind aber in einer sehr viel vernetzteren und multilateraleren Welt und selbst die USA können vielleicht nicht hinter diesen Status zurück, aber das Weltbild ist halt so und früher war die Welt einfacher, weil da konnten wir ja alles bestimmen und er will in gewisser Weise dahin wieder zurück.
Aber das macht's ja nicht dumm, ne?
Nee, man muss sich dann fragen an den einzelnen Stellen, kann er damit erfolgreich sein? So kann er das an der jeweiligen Stelle zurückdrehen, aber dahinter steckt halt ein verankertes Weltbild, das sagt, wir sind alleine stark.
Also das ist auf alle Fälle auffällig, dass Trump nicht dazu neigt, in Alliierten zu denken. Also wir werden das ja, glaube ich, heute auch noch ein paar Mal haben. Aber ich frage mich immer, wie sehr das dann wirklich durchgezogen wird. Ne? Also sie bauen ja schon so ein System auf, in dem es Alliierte gibt. Und dann ist halt immer die Frage, zu welchem Preis. Und also ich glaube auch, dass das ein anderes Denken ist. Aber ich glaube, dass dieses Denken schon teilweise zurückgekehrt ist in unsere Welt. Also, dass wir dem auch nicht ganz ausweichen können. Und dass wir uns bis zum gewissen Punkt halt damit abfinden müssen, dass es so ist. Einfach, weil es gemacht wird und wir dem nicht ausweichen können. Ne? Also, ich würde auf alle Fälle nicht behaupten, dass alles dumm ist, was er da macht und dass er grundsätzlich dumm ist. Ich fürchte nämlich, er ist nicht dumm. Also, es wäre schön, wenn er dumm wäre. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass da immer eine gewisse Berechnung auch mit drin steckt. Was aber auch wichtig ist, glaube ich, ist die Erkenntnis, dass er recht flexibel ist. Ne? Also trotz aller Ideologie ist da am Ende mal wenig Ideologie, wenn dann irgendein Deal gemacht wird. Das ist halt auch interessant zu beobachten. Und bisher hat er jetzt noch nicht wirklich viele gute Deals abgeschlossen, auch auf politischer Ebene nicht. Aber es ist immer wichtig, dass immer alles verändert wird und er als der Dealmaker dasteht.
Ja, das hat so eine psychologische Note natürlich auch, dass es halt sein Selbstbild ist, dass er halt der Dealmaker ist, der was rausschindet sozusagen. Was halt auffällig ist, so denke ich, in ganz vielen Maßnahmen ist, dass er den kurzfristigen Effekt über den langfristigen stellt. Mhm. Also dass eben das jetzt Geld sparen oder jetzt Macht ausüben über dem steht, was mittel- und langfristig bei rauskommen kann. Und das ist natürlich aber auch was, dass bei der letzten Amtszeit haben sich eben viele der Sachen natürlich dann auch erst in der Ära Biden so richtig gezeigt und der hatte viel damit zu tun, dann aufzukehren. Das ist jetzt die Frage, ne, wie viele Amtszeiten er plant.
Ja, Biden hat ja auch viele Sachen von Trump fortgesetzt, ne? Das wird immer gerne übersehen, finde ich. Aber der IRA, also dieser Inflation Reduction Act, der war jetzt nicht sehr europafreundlich. Muss man einfach sagen. Nee, nee. Also von daher ist das so eine generelle Bewegung, die da in den Trump drin steckt. Aber ich habe so das Gefühl, er ist jemand, der das immer so exzessiv zelebriert, was er da so tut. Im Gegensatz zu den anderen, die dann das eher unter den Tisch fallen lassen wollen. Naja, ansonsten würde ich zustimmen. Also in Sachen Verteidigung, ja, das ist positiv, dass wir uns da mehr auf uns selber besinnen müssen und das auch lernen. Das werden wir noch brauchen. Die Frage ist, ob wir wirklich dann die Zeit dafür haben oder ob das jetzt nicht zu schnell geht, dass wir auf uns allein gestellt sind. Ne? Also wenn der Trump jetzt zum Beispiel wirklich mit Putin alleine den Ukraine-Deal aushandelt oder den Ukraine-Frieden und Europa überrumpelt ebenso wie die Ukraine dabei, da kann ich mir schon vorstellen, gibt das ein paar Probleme, explizit auch für Europa. Ansonsten ist es, glaube ich, grundsätzlich so, dass es immer drauf ankommt, wie wir damit umgehen, was da passiert. Ne? Also ich glaube, dass man aus vielen Dingen, die uns erstmal überrumpeln und ganz schlimm für uns sind, immer auch was Positives draus drehen kann. Wenn man halt genau guckt, okay, das ist eine Schwachstelle von uns, da müssen wir was verbessern, da müssen wir uns weniger angreifbar machen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es liegt sehr viel an der politischen Reaktion auf das, was da so auf uns zukommt. Von daher kann der Trump für uns auch positiv sein, wenn wir es dann vielleicht in 20 Jahren mal betrachten, was jetzt für Grundsteine gelegt wurden, die dann alle wirken. Also das wäre so mein positiver Beitrag zu dem Thema.
Bin ich sicher.
Zumindest hoffen wir es. Ja.
Nee, weil ganz viel politische und im Weltgefüge Veränderungen passieren, die gerade zu einer schlechten Zeit passieren. Und da ist die Frage, können wir da noch ausreichend drauf reagieren?
So, der André hat via Mail gefragt, geht das überhaupt? Ist es nicht so, dass sich wirtschaftliche Fragen gar nicht von den totalitären, zumindest protofaschistischen Entwicklungen entkoppeln lassen? Also wenn Musk Zugriff auf das Bundeszahlungssystem erhält, nach Belieben Daten absaugen und Kenntnis über Konkurrenten erlangen kann, wenn Datenzugriffe und Datenbestände bei Behörden, Instituten, Universitäten unzugänglich gemacht oder gar gelöscht werden, weil sie woke sind oder mit Klimawandel zu tun haben, wie will man dann isoliert über Wirtschaftsaspekte sprechen? Ist im Grunde eine gute Frage, aber ich würde dafür plädieren, dass man das ja eigentlich immer kann, weil jeder Vorgang, der passiert, hat ja eine klar wirtschaftliche Auswirkung und die Frage ist nur eher, kann man sie jetzt schon quantifizieren oder erst später? Also mal so ein Beispiel, 20% Zölle kann man, glaube ich, ganz gut jetzt schon quantifizieren, während so dieser Brain Drain in der US-Administration, den wird man erst in 10 Jahren oder so merken, so richtig. Also wenn dann nur noch inkompetente Gesetzesmacher darum laufen, zum Beispiel.
Ja, und es ist ja ein bisschen die Frage nach, also in den wirtschaftlichen Politik zeigt sich natürlich die Ideologie und ein Weltbild. Und man kann Wirtschaft dazu nutzen, so totalitäre Gedanken umzusetzen. Ich habe aber den Eindruck, dass da auch so ein bisschen, wie ich schon eben mit dem Kurz- und Mittelfristigen, dass am Ende da ein paar Handlungsstränge nebeneinander stehen. Also das, was er gerade an Wirtschaftspolitik macht, da geht es darum, Geld zu bekommen. Also es geht darum, Steuererleichterungen zu finanzieren, kurzfristig Einnahmen zu generieren, auch wenn es mittelfristig der inländischen Wirtschaft schadet. Also erstmal verschafft er sich ja einen wirtschaftlichen Freiraum. Und was das aber für Auswirkungen hat, die dann vielleicht auch zu so einem Backlash führen, das kann man schon losgelöst betrachten, weil diese ganzen ideologischen Sachen, die sind ja, wenn überhaupt, das Ergebnis dessen, was er jetzt an Wirtschaftspolitik verspricht und umsetzt, dass dafür dann wiederum ein Rahmen gesetzt ist. Klar, so richtig spielt natürlich, an manchen Stellen spielt es mit rein, weil es eben, wie ich schon gesagt habe, ne, weil es natürlich so ein gewisses Bild auch von Wirtschaftspolitik und von wirtschaftlichem Handeln beinhaltet, wo einfach auch so eine nationale Agenda hintersteckt, die vielleicht nicht mehr tragfähig ist am Ende. Natürlich ist es trotzdem so, dass man sich auch nicht ablenken darf. Das ist halt das, ne, er macht jetzt haufenweise Sachen, die zum Teil auch einfach Ablenkung sind von dem, was Musk da im Hintergrund macht, muss man auch sagen.
Genau. Und ich glaube, dass so Elon Musk halt eher so derjenige ist, bei dem ich das Gefühl habe, da kann man sagen, da steigen die Risiken so massiv an bei dem, was der da im Hintergrund treibt. Also wenn der einfach mal dafür sorgt, dass das US-Zahlungssystem da nicht mehr funktioniert, die Leute ihr Geld nicht mehr bekommen, Anleihen vielleicht nicht bedient werden, dann ist man halt auch schnell mal in so einer technischen Insolvenz, ne, als Staat. Und was das dann für Verwerfungen am Kapitalmarkt mit sich bringt, naja, da bin ich ja mal gespannt. Also da habe ich eher so die Probleme und da glaube ich eher ist diese Vermischung dann recht spürbar ab einem gewissen Punkt. Ja, wir können natürlich immer alle hoffen, dass es nicht so wie bei Twitter laufen wird, dass überall die Stecker gezogen werden und dann guckt mal, was noch funktioniert, sondern dass da etwas mit Bedacht vorgegangen wird, aber bisher sieht das nicht so aus.
Ja, und es offenbart ja schon auch erhebliche Schwachstellen innerhalb der US-Administration, dass es da keine Checks, Balances und funktionierenden Notsysteme sozusagen gibt gegen sowas. Das muss man halt auch sagen, dass das alles sehr darauf gebaut ist, dass die Leute, die den Staat haben, integer sind.
Ja, aber das ist ja in jedem Staat so. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir da in Deutschland mehr Checks und Balances haben, ne?
Die USA werden am Ende auch von der föderalen Struktur, die ist das, was ihnen den Arsch rettet am Ende, denke ich.
Zumindest hoffen wir das. Ja. Gut, dann kommen wir mal zum Über... Also wir haben heute sehr viel Hoffnung. Ja. Das ist halt so dieser durchziehende rote Faden bei dem Ding.
Also ich bin nicht sicher, ob du da auch für mich sprichst, ehrlich gesagt.
Okay, Hanna hat keine Hoffnung. Hanna ist völlig hoffnungslos.
Es ist morgens. Ich habe morgens sowieso keine Hoffnung.
Das fängt ja gut an hier. Da kommen wir mal zu den Zöllen, Hanna. Ich habe hier mal so ein paar Fragen zusammengefasst. Was genau versteckt sich hinter Trumps Zöllen? Zu welchen Waren werden die erhoben? Hat Mobo 1727 auf Reddit gefragt. Conny239 auf Reddit. Mich würde interessieren, inwieweit Trumps geplante Zölle sich von den Zöllen und anderen wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen anderer Akteure unterscheiden. Also Beispiele würden mir die EU-Agrarsubventionen und die geplanten CO2-Besteuerung von Waren aus dem außereuropäischen Ausland einfallen. Warum genau sind Trumps Zölle so schlimm, während die anderen Zölle Subventionen als gerechtfertigt angesehen werden? Dann haben wir noch Personal Biscotti51 auf Reddit. Wie wird die Wirkung auf die Preise von Waren sein, die eigentlich in den USA gingen, aber wegen Zöllen jetzt weniger? Ist das eventuell gut für unseren Konsum? Kann das gewisse Verluste im Export nach USA ausgleichen? Und, ach nee, wir haben ja noch ein paar hier, noch zwei. KupaZTick via Mastodon, hier eine Frage. Trump wird früher oder später auch Europa bzw. Deutschland mit Zöllen drohen. Wen erwischt das genau? Die Automobilindustrie oder produziert die das meiste schon jenseits des Atlantiks? Ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich so in die USA exportieren. Und der dritte Paul Atreides auf Reddit, da sich die Trump-News überschlagen, hat er drei Fragen, eine davon hier. Im Moment bekommt man den Eindruck, dass Trump aufgrund der schieren Stärke der USA fast jeden Deal, den er will, langfristig erzielen kann, da er einfach am längeren wirtschaftlichen Hebel sitzt. Im Kontext der EU, welche spezifischen Interessen hat Trump hier, die er mithilfe der angedrohten Zölle durchsetzen möchte? So, fangen wir denn da mal an. Den Part hast du dir herausgesucht.
Ja, fangen wir vielleicht mal mit, also so ein bisschen grundlegend an. Welche Zölle wissen wir bisher schon? Und das ist, also ein bisschen war das ja absehbar, dass er im Prinzip die NAFTA aufgekündigt hat, also das Northern Atlantic Free Trade Agreement.
Ja, das hat er ja letztes Mal schon gemacht. Das heißt genau. Ja jetzt USMCA, ne?
Die USA sind eigentlich in einem Handelsagreement mit Kanada und Mexiko und haben eine weitgehende Freihandelszone. Und er hat jetzt einfach beschlossen, pauschal auf alle Importe aus Kanada und Mexiko 25% Zoll zu erheben. Das ist auch schon eine Hausnummer. 25% Zoll ist nicht wenig. Vielleicht so als Vergleich. Die EU erhebt ja im Moment einen Zoll auf chinesische Elektroautos. Der liegt bei etwas unter 10%. Und das wäre so auch die Hausnummer, die man vielleicht noch als gerechtfertigt sieht, wenn man einen sogenannten sinnvollen Zoll erhebt. Ich sage gleich noch, was der Unterschied ist. Dann erheben die USA, auch das hat er letztes Mal schon gemacht, einen Pauschalzoll von 10% auf alle Importe aus China. Und seit vorgestern wissen wir, dass er auch auf Importe von Stahl aus der EU 25% und Aluminium aus der EU 10% erhebt. Das ist der derzeitige Stand. Ich gehe davon aus, es werden weitere Güter nachkommen. Meiner Meinung nach stecken dahinter verschiedene Motive. Das mit Kanada und Mexiko ist wirklich Abschuss bescheuert, muss man ganz klar sagen. Also das so ein regionales Handelsabkommen macht total Sinn, weil die Wirtschaft in einem Kontinent, einer Region ist miteinander verwoben. Kanada hat wertvolle Rohstoffe, die die USA brauchen. Umgekehrt importiert Kanada relativ viel gerade Nahrungsmittel und Agrargüter aus den USA. Mexiko genauso. Die USA importieren ganz viel Vorprodukte aus Mexiko und Nahrungsmittel und Tabak und keine Ahnung was. Und Mexiko importiert veredelte fertige Produkte aus den USA. Und das ist also im Prinzip ergänzen die sich regional miteinander. Und indem er diese Zölle erhebt, kann man nicht ausweichen. Das macht aus der Einnahmensicht Sinn, Zoll auf Güter zu erheben, wo es keine Ausweichmöglichkeiten gibt. Also wenn man mit einem Zoll eine Einnahme generieren will hauptsächlich, dann erhebt man den Zoll auf ein Gut, wo möglichst wenig Verschiebung auftreten kann. Also wo möglichst wenig dann das Gut einfach woanders her importiert werden kann oder Kanada und Mexiko woanders hin das Gut exportieren könnten. Das heißt, indem er in einer bestehenden Produktionskette am Ende einzelne Güter dann mit Zoll belegt, werden die Güter einfach teurer. Und die Rente davon, also die Mehreinnahme, bleibt nicht bei den Produzenten, sondern geht an den amerikanischen Staat. Das heißt, er generiert damit kurzfristig erstmal Einnahmen in Höhe von 25% des ganzen Importvolumens. Und um eine Hausnummer zu nennen, Kanada und Mexiko machen zusammen fast 50% der Handelsbilanz der USA aus. Also 40%, aber sowas. Ne? Das ist halt irgendwie Mexiko über 20% des Handelsvolumens mit den USA in beide Richtungen, Importe und Exporte. Und Kanada liegt so bei 18-19%. Das heißt, er schöpft einfach eine massive Rendite auf den Handel der USA ab. Aber dadurch, dass man nicht ausweichen kann, tragen diese Last die Konsumenten und die Produzenten in den USA. Und das ist halt, warum es eigentlich, wenn man ein bisschen länger als morgen denkt, nicht so viel Sinn macht. weil die amerikanischen Unternehmen, die er ja schützen will damit eigentlich, also das ja sein Argument ist, die amerikanischen Unternehmen sollen wieder gestärkt werden, wir können alles selbst produzieren, die nationale Produktion, das ist das, was er sagt. Aber weil es ja eine Produktionskettenverflechtung gibt, müssen die Unternehmen diesen Preis bezahlen und haben auch wenig Möglichkeiten auszuweichen. Wenn die Rohstoffe aus den USA, aus Kanada importieren, dann können sie die Rohstoffe nicht kurzfristig von anderen Handelspartnern bekommen. Und dass sie aus Kanada produzieren, machen sie ja nicht aus Liebe zu Kanada, sondern weil es die günstigste Möglichkeit war, bisher diese Rohstoffe zu bekommen. Selbst wenn sie die also von woanders importieren könnten, würden sie darauf einen höheren Preis zahlen, als sie vorher auf die Güter aus Kanada bezahlt haben. Also das heißt, in dem nordamerikanischen Handelsverbund wird er kurzfristig daraus Einnahmen generieren und gleichzeitig werden Güter, die direkt importierten Güter, Nahrungsmittel insbesondere, werden halt teurer und die Produktion dessen, was die USA produzieren, wird auch teurer.
Ich glaube, man muss sich das auch so ein bisschen vergegenwärtigen, dass so eine Produktionskette, da passiert es ja gerade, wenn das so ein gemeinsamer Raum ist, schon auch so, dass die da, was weiß ich, 5-mal die Grenze wechseln, die Produkte, ne? Während da etwas gefertigt wird. Oder auch 10-mal oder 15-mal. Dann müsstest du dann theoretisch jedes Mal Zoll zahlen. Das ist ein bisschen gaga.
Ja, außerdem hast du natürlich Abwechslungskosten. Das kostet Zeit. Das muss alles erfasst werden. Da müssen Behörden dran arbeiten. Also es gibt auf neben dem Wert des Zolls massive zusätzliche Kosten, wenn man an einer bisher nicht näher kontrollierten Grenze mit Freihandel jetzt auf einmal einen Zoll erhebt. Da haben die Briten ja auch par excellence festgestellt, dass man nicht einfach so dann Kontrollen einführt an der Grenze und alles dicht macht. Gleichzeitig haben natürlich Kanada und Mexiko Schlag am nächsten Tag auch Zölle erhoben in der gleichen Höhe auf amerikanische Produkte. Etwas schlauer, weil sie es mit einem Monat Verzögerung angekündigt haben. Das heißt, die kanadischen Unternehmen hatten eine gewisse Zeit zu reagieren. Zumindest Kanada hat diese Verzögerung, aber ich meine, Kanada und Mexiko stimmen sich auch extrem gut ab, muss man sagen. Die haben natürlich schon geahnt, was kommt und haben miteinander telefoniert und sich in all dieser Politik abgestimmt. Dadurch ist es natürlich zusätzlich so, dass jetzt gleichzeitig die Exporte der USA, die ja genauso hoch sind. Ich meine, diese Länder sind sehr eng miteinander verschränkt. Und jetzt haben die jetzt zusätzlich das Problem, dass die Exporte der USA nach Kanada und Mexiko auf den jeweiligen Märkten teurer werden. Und das heißt natürlich, dass mittelfristig auch die kanadischen, mexikanischen Unternehmen und Konsumenten sich andere Güter suchen werden. Das heißt, am Ende hat es jetzt auf Kanada und Mexiko zu sehr hohem Preis den gleichen Effekt, den es auf die USA hat, ohne dass sie sich das ausgesucht haben. Es beeinflusst aber dieses Handelsmuster und desintegriert die Märkte und das dreht man nicht so schnell wieder zurück, wie man einen Zoll erhebt. Also den Zoll kann man von heute auf morgen erheben. Aber diese Wertschöpfungsketten, wenn die einmal zerlegt sind und die Unternehmen sich andere Lieferanten gesucht haben, und das wird bei manchen Sachen für die USA bedeuten, einfach von woanders die gleichen Güter zu importieren. Die haben ja nicht alle Rohstoffe vor Ort. Die haben auch nicht ausreichend Produktionskapazitäten, um alle Nahrungsmittel zu produzieren, weil sie ja gleichzeitig vorhaben, ihre Lohnarbeiter alle zu deportieren und manches einfach auch nicht wächst in den USA. Und entsprechend ergeben sich da neue Konsum- und Produktionsmuster, die dann so gesetzt sind erstmal und die dann dazu führen, dass zum Beispiel China davon profitieren wird, weil es einen engeren Handel zwischen Kanada und China und Mexiko und China geben wird. Also es ist völlig klar, eine Situation mit Zoll ist maximal die zweitbeste Möglichkeit. Ohne Zoll ist auf jeden Fall besser, weil es die gegeben, man hat von niemandem Zoll. Die preisgünstigste Lösung ist, die Güter zu transportieren und auch sich bestmöglich zu ergänzen in der Produktion. Also jeder produziert das, was er am besten kann. Und wenn man einen Zoll erhebt, verzerrt man das und dann führt es dazu, dass man sich Alternativen suchen wird, die die zweitbeste Möglichkeit sind. Und das führt dann dazu, dass mittelfristig nicht diese vollen 25% auf die jetzigen Importe nach wie vor bezahlt werden, sondern dass es Ausweichbewegungen gibt. Aber es ist völlig illusorisch zu denken, dass diese Ausweichbewegungen alle innerhalb der USA stattfinden. Also dass dann alles, was bisher aus Kanada und Mexiko kommt, 1:1 in den USA produziert wird und zu US-amerikanischer Wertschöpfung führen wird. Auftritt Stahl- und Aluminiumzölle. Die amerikanischen Unternehmen sind ja in ihrer Produktion auf eine ganze Reihe von Gütern aus anderen Ecken der Welt angewiesen. Und jetzt hat Trump gleichzeitig chinesische Importe auch bezollt und diesen Importzoll auf Stahl aus den USA und Aluminium aus den USA erhoben. Was wiederum dazu führt, dass auch die Dinge, die bisher in den USA gut produziert werden könnten, zu teureren Kosten produziert werden müssen. Aktuelles Beispiel, der Coca-Cola-Konzern hat jetzt schon gesagt, er wird mehr Cola in Plastikflaschen produzieren müssen, weil das Aluminium durch die 10% Aufschlag so kritisch teuer wird, dass sie keine Dosen mehr produzieren können. Und das verändert wiederum Produktionsmuster, das verändert die Kosten. Sie produzieren das ja nicht aus Quatsch in Dosen, sondern weil der Transport oder die Produktion günstiger sind oder weil es das ist, was die Konsumenten am liebsten haben wollen. Das heißt, auch da entsteht etwas, was nur das Zweitbeste ist. Und das heißt, es ist teurer oder weniger gut. Eins von beiden. Die Konsumenten werden am Ende dastehen und etwas haben, was entweder teurer ist oder nicht das, was sie haben wollen. Das ist jetzt, gerade mit dem Zoll auf China, ist das auch eine durchaus sehr komplexe Sache, weil China ist der drittwichtigste Handelspartner für die USA nach Kanada und Mexiko. Und China ist wiederum relativ flexibel, auf andere Märkte auszuweichen, weil China ultra mega integriert in der Welt ist und sehr wohl jetzt seinen Handel direkt mit Kanada und Mexiko und auch mit der EU ausweiten kann. Das heißt, für China entsteht insgesamt aus diesem, das ist für China nicht nichts, aber es ist auch lange nicht so schlimm, wie es für die USA ist, weil China an ganz vielen Stellen Vorprodukte liefert. Und der asiatische Markt ist der wichtigste Markt für Stahl und Aluminium, sehr viel wichtiger als die USA. Und der asiatische Markt wird mit Freude den europäischen Stahl und Aluminium nehmen. Das heißt, da entgehen letztlich auch zusätzlich dazu, dass es teurer wird, entgehen auch Handelsmöglichkeiten, die bisher traditionell gewachsen waren, die schon lange etabliert waren und so weiter. Es wird jemand einspringen für diese Produkte. Kurzfristig hat das einen krassen Kosteneffekt. Also kurzfristig tragen die Konsumenten und die Firmen die Last und es wird die Wertschöpfung wesentlich reduzieren. Also der Staat bereichert sich am Ende an den Privatleuten anders. Etwas anderes ist es letztlich nicht. Das IFO-Institut hat dazu eine Schätzung publiziert gestern, dass sowohl für den europäischen Markt als auch für Kanada und Mexiko und auch für die USA eine Reduktion überall in der Handelswertschöpfung von um die 15%, also bisschen rauf und runter, aber die Größenordnung ist so 15% Reduktion in der Handelswertschöpfung in allen betroffenen Ländern. Aber wie gesagt, dann kommt eine Ausweichbewegung, damit stellen sich alle auf ihr Second Best ein und dieses Second Best, davon kommt man nicht mehr so leicht wieder runter. Und das ist das eigentliche Problem dahinter, neben den Kosteneffekten, die einfach da sind. Die zweite Frage ist, warum ist das schlimmer? Wie gesagt, wenn man drauf guckt, aus einer reinen Effizienzbrille ist kein Zoll immer besser und jeder Zoll ist verzerrend. Die Sache mit den guten und schlechten Zöllen ist, dass man manchmal, und das ist auch Trumps Argument übrigens, werden Zölle erhoben aus einer nationalen Schutzperspektive heraus. Die EU-Agrarsubventionen zum Beispiel haben nach außen hin den Sinn, dass die EU eigenständig alle Nahrungsmittel produzieren können soll. Egal wie realistisch das ist der ausgeschilderte Sinn dahinter und deshalb gilt es als irgendwie zulässig. Trump zieht das gleiche Argument, er sagt, wir müssen national unabhängig werden, wir haben hier einen nationalen Notstand, weil wir so viel handeln und deshalb müssen wir da jetzt was dran ändern, wir beschützen den amerikanischen Markt. Entsprechend kann man bei beiden das kritisieren. Was dazu kommt, ist allerdings, dass Trump damit gegen geltendes internationales Handelsrecht verstößt. Denn die USA sind noch Mitglied der WTO. Die WTO schreibt das Zollsystem an einem bestimmten Punkt fest. Also alle haben bei Beitritt der WTO erklärt, ihre Zölle gegenüber dem Status quo nicht zu erhöhen und sich zu langfristigen Reduktionszielen bekannt. Also das ist einer der Gründe, warum China nur so halb Mitglied der WTO ist. Man hat eben gesagt, wir wollen insgesamt zu einer Welt mit niedrigeren Zöllen. Wir legen ein Obermaximalniveau fest, was normalerweise Zölle nicht überschreiten dürfen und jeder wird einen Pfad beschreiten, dahin zu kommen und auf keinen Fall Zölle erhöhen. Wenn Trump also jetzt, und zusätzlich haben sie ein gültiges Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko. Das heißt, wenn er einfach unilateral Zölle erhebt auf Sachen, die nicht im bisherigen Status quo enthalten sind, ohne dass es darüber irgendwelche Verhandlungen gab, dann verstößt er gegen international gültiges Handelsrecht. Jetzt ist es so, man kann einfach mal das machen. Es gibt keine echten Sanktionen dafür. Also man kann dann bei der WTO klagen. Das haben Kanada und Mexiko letztes Mal auch gemacht und auch andere südamerikanische Staaten. Die haben vom WTO-Schiedsgericht, aber es ist halt ein Schiedsverfahren. Das ist ein zwischenstaatliches Schiedsverfahren. Die haben vom WTO-Schiedsgericht geklagt, haben auch Recht bekommen, hätten dann eine Ausfallgebühr quasi von den Anspruch gehabt auf eine Kompensation von den USA. Die USA sind in die zweite Instanz gegangen und haben dann ihren Sitz in dem Schiedsgericht nicht besetzt und deshalb kann das Schiedsgericht nicht mehr arbeiten. Und das ist, wie WTO-Verhandlungen funktionieren. Wenn man keinen Bock auf das hat, was da rauskommen wird, was multilateral verhandelt wird, dann macht man einfach nicht mehr mit und dann funktioniert es nicht mehr, weil es ein multilaterales Ein-Land-Eine-Stimme-Prinzip ist. Das heißt, er verstößt damit gegen internationale Abkommen, das mag das Vertrauen behindern, aber er muss im Moment nicht fürchten, dafür irgendwie bestraft zu werden. Das ist sozusagen so ein bisschen der Stand, warum gute Zölle versus schlechte Zölle. Es ist einfach, die USA haben sich zu Sachen bekannt und halten sich nicht dran. Ich würde die CO2-Ausgaben ein bisschen raus, Besteuerung ein bisschen rausnehmen, weil es da tatsächlich darum geht, ein Level Playing Field zwischen den intern gültigen CO2-Abgaben und denen aus anderen Ländern zu schaffen. Das heißt, wir haben ja intern die CO2-äquivalente Kompensation, Zertifikatehandel, der gilt nur für innerhalb der EU. Und Länder, die keinen CO2-Zertifikatehandel haben, können die Güter dann günstiger anbieten, als sie innerhalb der EU aufgrund der Zertifikate sind. Und deshalb wird das quasi an der Grenze gelevelt. Also es wird dann eine CO2-Steuer an den EU-Außengrenzen erhoben, die für das gleiche Level sorgt für innere Produzenten und äußere Produzenten. Das gilt auch innerhalb des WTO-Schemas als gültig, weil es sozusagen Ungleichheiten in der Produktion ausgleicht, die nicht anders ausgeglichen werden können. Und darum würde ich so ein bisschen die CO2-Besteuerung ein bisschen rausnehmen von anderen Zöllen. Ansonsten gilt halt, es gibt rationale Gründe für Zölle, wenn es darum geht, die nationale Sicherheit und nationale Autonomie zu bewahren. Aber immer schneidet man sich damit am Ende ins eigene Fleisch. Damit habe ich, glaube ich, die Sache nach den Preisen auch beantwortet. Die Zoll nach Deutschland und Europa. Achso, ja, natürlich trifft es, die Frage war ja noch, wen erwischt es genau? Also bisher ja nur die Rohprodukte, Stahl und Aluminium. Es kann sein, dass die Autoindustrie da auch nochmal direkt von betroffen sein wird. Einige Unternehmen haben schon angekündigt, Dependancen in den USA zu gründen, um die Zölle zu umgehen. Und das ist natürlich, was da auch so ein bisschen als Ziel am Horizont ist, ist, dass sich halt Unternehmen mit ihrer Produktion in die USA verlagern, gerade in der Automobilindustrie, um diesen Importzöllen zu entgehen. Ich bin nicht sicher, für wie viele Unternehmen das in Frage kommt. Also wie viele Konzerne tatsächlich jetzt neue Produktion in den USA ansiedeln werden, um diesen Zöllen zu entgehen. Das hat sehr damit zu tun, wie die individuelle Risikoabschätzung ist und wie viel tatsächlich der US-Handel ausmacht.
Ja, und sicherlich auch, inwieweit dieser IRA, also der Inflation Reduction Act, aufrechterhalten wird oder ob der umgebaut wird und wenn ja, in welche Richtung. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Mittel und Wege, um Produktion anzusiedeln. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die das ernst meinen mit, wir wollen Industrieproduktion in den USA haben.
Ja, die meinen es ernst, dass sie das haben wollen. Die Frage ist aber, ob ausländische Unternehmen das dann auch mitmachen.
Naja gut, es gibt ja immer wieder Ankündigungen.
Ja, wenn Elon Musk noch länger allen die Daten klaut, ist die Frage, wie rechtssicher findet man Ansiedlungen in den USA noch? Das muss man ja schon sagen. Da gibt es ja eine Abwägung am Ende zwischen den Kosten und der Rechtssicherheit, die du in einem Staat hast. Wobei, also Unternehmen sind ja da nicht so ethisch veranlagt. Ich wollte noch kurz nachliefern, wie viel das an unseren Exporten ausmacht. Also nur in die USA ist das wichtigste Gut. Besondere Warenverkehrsvorgänge und Waren nicht nach Beschaffenheit gegliedert. Das ist also die Kategorie, wo man nicht genau weiß, was in den vielen kleinen Amazon-Päckchen drin ist. Dann kommen direkt Autos, also Straßenfahrzeuge, einschließlich Luftkissenfahrzeuge. Das heißt, die Autoindustrie ist schon sehr anfällig für Zoll und da wär eben der größte Hebel natürlich. Und das ist was, wo wir uns vielleicht auch frühzeitig überlegen müssen, wie können wir das, also ich gehe davon aus, die EU tut das hoffentlich auch, was können wir tun, um die europäische Autoindustrie insgesamt zu schützen, weil das natürlich der Hebel.
Ja, also die EU hat angeblich schon ihre Listen aufgestellt, mit denen sie dann kontern möchte, wenn es dann soweit ist. Also die haben sich wohl schon intern festgelegt, welche Sachen man dann gegen
bezahlt. Wir haben ja Zölle, die noch aus der letzten Ära Trump stammen.
Ja, die sind ausgesetzt, ne, für beide.
Genau, die sind weiterhin gültig. Die sind nur ausgesetzt worden und die treten sogar planmäßig zum 1.4. wieder in Kraft, wenn die EU nicht aktiv was tut, um sie wieder auszusetzen. Da sind vor allem Konsumgüter drauf, Motorräder, Jeans, Erdnussbutter, also so symbolische, das ist eine sehr symbolische Liste, die so das Kernproduktportfolio der USA quasi abdeckt.
Ich glaube, die haben das gezielt auf die roten Staaten damals gebaut,
ja,
sodass da der Anreiz über die Staaten kommt, dann Gegenlobbying zu betreiben, Harley-Davidson irgendwie 50% und so ein Kram.
Ja.
Ne?
Was natürlich man auch sagen muss, die EU sagt, und das würde ich auch so glauben, dass sie nicht in erster Linie mit Gegenzöllen reagieren wollen und vor allen Dingen eben nicht unbedingt in dem gleichen Ausmaß und der gleichen selbstmörderischen, wie Trump das macht, sondern dass sie versuchen da, und das ist natürlich die Frage, die auch mehrfach auftauchte, nutzt er nicht so seine Macht, um zu bekommen, was er will. Was die EU anbieten würde, zum Beispiel, wären Flüssiggasimporte, wenn er sich wieder benimmt.
Ja, man kann auch ganz gezielt Elon Musk an die Kandare nehmen, ne? Also da gibt's ja auch Möglichkeiten, Aufträge nicht zu erteilen. Also Kanada hatte auch ganz kurz mal einen Auftrag ausgesetzt und alles Mögliche. Also da würde ich schon in die Richtung dann auch gehen.
Ja, es gab schon Gespräche, also die EU-Wirtschafts- und Handelsminister haben sich schon getroffen. Am Rande des Gipfels in Paris hat Ursula von der Leyen schon mit dem amerikanischen Handelsminister auch Gespräche geführt. Bisher ohne Erfolg, aber die EU bereitet vor allen Dingen Gespräche vor erstmal, bevor sie mit Gegenzöllen reagiert. Aber natürlich ist das, wäre es sehr einfach. Da müssen keine neuen Gesetze verlassen werden und nichts. Diese Zölle sind schon da. Und das ist dann auch so ein bisschen die Frage, wer sitzt am längeren Hebel? Und da fürchte ich, sitzt dann Trump am längeren Hebel. Aber die gute Nachricht ist, Stahl und Aluminium sind für uns global gesehen nicht wichtig. Also natürlich ist es für die deutsche Stahlindustrie wichtig und die rechnen auch mit Umsatzeinbußen. Die sind aber auch im Moment noch relativ gelassen und nicht schon in Alarmstellung, weil, wie gesagt, es gibt durchaus andere Märkte, die ein bisschen was auffangen könnten. Und an den deutschen Ausfuhren nach in die USA macht Stahl eigentlich nicht sehr viel aus. Verarbeitete Produkte durchaus, Maschinen, Fahrzeuge, also das, wo Stahl drinsteckt. Aber Rohstahl selber ist kein besonders wichtiges Exportprodukt eigentlich. Und auch da ist es dann eben, denke ich, am Ende ein symbolischer Charakter, warum es jetzt Stahl und Aluminium sind, ne? Weil das auch so ein, das sind unsere guten Industrieprodukte, die stärken wir jetzt wieder selber, quasi ein Symbol ist, ne? Und der Hebel wäre für die EU vor allem Fahrzeuge, denke ich. Das ist so, glaube ich, das Wesentliche. Ich gucke nochmal drauf, ob ich irgendeinen Aspekt vergessen habe. Ja, für die Automobilindustrie ist übrigens auch noch die Frage, was wird in Südamerika schon produziert? Das gilt auch für die französische Automobilindustrie zum Beispiel, weil ja zum Beispiel Brasilien bisher nicht mit Sonderzöllen belegt ist. Also wir produzieren schon auch in Mexiko Autos, aber auch in anderen südamerikanischen Ländern, sodass es auch da so einen gewissen anderen Handelsweg gibt vielleicht.
Was Brasilien betrifft, da wurden ja explizit für den brasilianischen Markt Autos entwickelt. Ich glaube, die kann man da nicht einfach rübersenden. So, aber Mexiko war ja immer so das, worauf die deutsche Wirtschaft gesetzt hat. Das könnte sich jetzt halt auch als Problem rausstellen.
Wobei auch der Autoabsatz in den USA von deutschen Autos in den letzten Jahren schon kontinuierlich zurückgegangen ist. Wir wissen ja, dass es insgesamt um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie nicht so super bestellt ist. Ach so, die Frage nach dem spezifischen Interesse, das Trump damit hat. Wie gesagt, also für die, ich glaube, viel ist Geld. Also erstmal kurzfristig Einnahmen generieren, ein Zoll ist halt einfach. Also viel einfacher als eine komplexere Steuer. Bezüglich der EU und bei China ist das auch so ein Stärkemessenfaktor, der dahinter steckt. Dass China so sein Hauptgegner ist, das hat er ja in der letzten Amtszeit schon gezeigt. Was Stahl und Aluminium anbetrifft, ja, da wird schon irgendwas, ein dickes Ende kommen, was er von der EU will. Aber ja, es ist so eine Mischung, glaube ich, aus Symbolcharakter, weil es eben so handfeste Industrieprodukte sind, der Möglichkeit eben mit den Autozöllen zu winken und zu sagen, hier, das habe ich auch noch in der Tasche. Und dann eben darauf hinzuwirken, dass zum Beispiel die EU sich bereit erklärt, bestimmte Produkte mehr zu importieren. Es wird Flüssiggas und Militärprodukte werden genannt, einfach auch deshalb, weil ja niemand kann, was weiß ich, deutsche Unternehmen verpflichten, bestimmte Produkte in den USA zu kaufen. Eigentlich haben die Staaten selber nur auf Energie und Militären direkten Einfluss und können da direkt bestimmte Importquoten ausheben. Das heißt, man kann halt, Lieferverträge kann man halt nicht schließen und den damit befrieden über Medizinprodukte oder über Nahrungsmittel oder solche Sachen. Es gibt ja, also ne, wir haben das ja gesehen, dass es bestimmte Quoten für Rinderimport zum Beispiel ausgehandelt worden sind mit Südamerika. Aber das ist dann auch eine sehr langfristige Quote, die nach und nach durchgesetzt werden muss in den Steuern wiederum der einzelnen Staaten. Das kannst du halt nicht sofort versprechen. Deshalb, ja, wird es im Wesentlichen auf staatliche Aufträge hinauslaufen, die dann dahinter stehen.
Ja, und auch da haben wir noch die Möglichkeit, dass dann halt Rheinmetall USA etwas fertigt und wir es kaufen, ja, ne? Also das muss dann halt nicht der US-Konzern sein. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten und dann haben die im Wahlkampf ja immer recht klar gesagt, naja, wir nehmen dann das Geld mit den Zöllen und finanzieren damit unsere Steuersenkungen.
Ja, ja, genau.
Also gut, ob das so klappt, wage ich persönlich zu bezweifeln, aber ich traue denen schon zu, dass sie diese Idee so haben. Ja.
Ja, das klappt halt die ersten 2 Jahre und dann klappt es nicht mehr. Aber das reicht ja vielleicht. Ja, das wär's zu den Zöllen. Dann haben wir jetzt den Kapitalmarktkomplex.
Dann kommen wir zum Kapitalmarkt. GoStock 79 hat da gefragt, inwieweit beeinflusst er, also meint wahrscheinlich Trump, die Kaufkraftparität Euro-Dollar. Also wird der Big Mac, meint wahrscheinlich den Big Mac-Index, sehr ungünstig für Europa sein. Also grundsätzlich sieht man jetzt schon, dass US-Zölle den Wechselkurs stark beeinflussen. Ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt hier bei uns in den Sendungen. Der Euro war vor Trump bei und 1,12 zum Dollar und jetzt pendelt er im Bereich 1,03 bis 1,04 rum. Also da könnte man schon sagen, irgendwie 10% Zölle sind da einfach mal abgegolten. Das hilft natürlich dem einzelnen Produkt, wenn dann 25% oder mehr Zölle drauf geklatscht werden, jetzt vielleicht nicht unbedingt so weiter, aber es gibt da schon auf der Ebene Kompensationsmechanismen, die gewirkt haben. Insgesamt stimuliert das natürlich unseren Export gegen USA, vor allen Dingen für Waren, die noch keine Zölle haben. Und dann gibt's ja noch diese lustigen Effekte wie vorgezogene Käufe. Also es gibt so diverse verschiedene Unternehmen aus Deutschland, die jetzt schon gemeldet haben, dass sie im vierten Quartal letzten Jahres sehr viele vorgezogene Käufe hatten von Waren. Das heißt, da wird dann auch auf Lager gekauft in der Erwartung, dass man das jetzt noch günstiger kriegt. Es gibt dann auch Leute, die sagen, der Euro wird auf 0,95 zum Dollar gehen, also noch weitere Abwertungen machen. Das wird so eine richtige Billigwährung, hieß es da. Jens Erhardt war das zum Beispiel im Handelsblatt letztens. Ich bin da nicht so ganz von überzeugt, weil ich ja schon auch sehe, dass es da so eine relative Stärke jetzt gibt im Euro. Aber das werden wir einfach sehen. Das liegt sicherlich auch daran, inwiefern da was eskaliert oder eben auch nicht eskaliert. Heute kam zum Beispiel ja die Nachricht rein, dass der Trump jetzt irgendwie direkt mit dem Putin verhandeln will und nicht mit den Europäern, schon gar nicht mit den Ukrainern über einen Frieden in der Ukraine. Da wird dann auf einmal der Euro stärker. Ne? Also da gibt es noch verschiedene Faktoren, die da auf die Währungen einwirken, die man nicht so ganz aus dem Blick verlieren sollte. So, das grundsätzliche Problem ist, dass der Dollar halt so eine Weltreservewährung ist und das macht es ein bisschen kompliziert. Denn normalerweise würde ich sagen, der Trump, der hat eine klar inflationäre Tendenz in dem, was er tut. Also die Zölle verteuern Preise. Ja, diese Handelskriege, die er da anzetteln will, verteuern Dinge. Das heißt also Inflation. Und Inflation würde ja eigentlich eine Währung schwächen, eigentlich. Da das Fed aber aufgrund dieser drohenden Inflation dann vielleicht eher dazu neigt, die Zinsen zu erhöhen und das bei der Reservewährung halt auslöst, dass höhere Zinsen, vor allen Dingen steigende Zinsdifferenzen zu anderen Währungsräumen, eher zu Geldzuflüssen in den Dollar führen, muss man dann davon ausgehen, dass der Dollar eher noch stärker wird durch diese Politik. Also dieser Sonderstatus macht da die Analyse so ein bisschen schwierig. Das Ganze würde dann lustigerweise natürlich auch die Marktzinsen wiederum drücken. Das ist dann aber nochmal ein etwas anderes Thema, das man sich dann sehr genau anschauen muss. Ich weiß nur nicht, ob das ungünstig für Europa ist, denn so eine Währungsentwertung befördert ja einerseits die Inflation, verbilligt aber auch andererseits die Exporte, die Trump ja eigentlich einschränken möchte. Also er konterkariert sich so ein bisschen selber damit. Und er sagt ja auch selber, er will einen starken Dollar und niedrige Zinsen. Also das liest sich auch so ein bisschen aus an der Stelle, zumindest in dem, ja, also eierlegende Wollmilchsau, ne? Also,
ich auch.
Ja.
Ich möchte nicht mehr arbeiten und sehr viel Geld verdienen.
Ja, und das Problem ist nur, dass er natürlich schon auch mal gedroht hat, dass er die Fed entmachtet und dass er, also die Notenbank, die US-Notenbank, und dass er dann selber die Zinsen setzen möchte. Und spätestens, wenn es dann soweit ist, da gibt es ja schöne Berechnungen, die hatten wir hier auch mal in der Sendung, da, ja, da gibt es dann so einen BIP-Verlust von bis zu 9% oder so. Also das wird noch alles sehr lustig, wenn es dann soweit kommt, aber das nur zu der Risikoseite nochmal zur Erinnerung. Aber im Grunde sind wir in so einer Situation, wo man nicht sagen kann, in welche Richtung das geht, weil würde es rational laufen, wäre alles klar. Aber man traut dem Trump halt schon immer wieder diese Irrationalitäten zu und die machen das Ganze so ein bisschen schwierig. Also schaffen seine Leute es, ihn so im Zaum zu halten, dass da eben nicht die Notenbank entwickelt wird, sondern dass das halt ganz normal läuft. Also dass der Paul dann, wenn die Inflation nach oben geht, sagen kann, ja okay, dann erhöhen wir halt die Zinsen wieder. Der Kapitalmarkt glaubt da sehr stark dran, dass das so kommt, also dass die Notenbank unabhängig bleibt und dass der Trump seine Zölle durchsetzt, glaubt er auch. Das heißt für mich dann im Grunde, dass der Dollar eher stärker wird, zumindest für eine Zeit lang. Hanna hat ja gerade schon diese 2 Jahre genannt. Aber nach 2 Jahren ändert sich halt auch das Spiel, weil dann alle sich so ein bisschen angepasst haben und dann werden die Regeln neu geschrieben.
Ich finde schon, man muss da ein bisschen mit reinrechnen, dass es die Fed ja sowieso weniger unabhängig ist als die EZB zum Beispiel. Und ein bisschen instrumentalisierbarer quasi was ja zum Beispiel keine Zinsen erhöhen, sondern niedrige Zinsen behalten. Also der US-Präsident kann die Fed schon so ein bisschen in Richtung irrationaler Politik.
Ja, sie hat halt mehrere Aufgaben als eine EZB, ne? Ja. Also sie ist halt unter anderem noch dazu verantwortlich, dass auch irgendwie die Arbeitsplätze ausreichend sind, was manchmal sich so ein bisschen widersprechen könnte. Das heißt, dadurch haben die so einen ganz anderen Spielraum an Rationalitäten und Irrationalitäten aus unserer Sicht. So, dann hat, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, aber Heavy Kino auf Reddit. Mich würde interessieren, welche Bundesstaaten von einer stärkeren Förderung der fossilen Energieträger, Drill Baby Drill, profitieren würden. Die These wäre ja grundsätzlich, dass es im Interesse der Republikanischen Partei wäre, den Mittleren Westen zu fördern. Aber ist das tatsächlich der Fall? Ja, also Texas, North Dakota, New Mexico, Colorado, Oklahoma, um mal ein paar zu nennen, würden sicherlich in irgendeiner Form davon profitieren. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich davon profitieren, wenn mehr gefördert wird. Weil eigentlich, wenn du mehr förderst, sinken die Preise. Und die Ölindustrie sagt im Grunde, nee, wir wollen nicht mehr fördern. Wir wollen vielleicht mehr verdienen, also höhere Preise haben. Aber mehr fördern wollen wir eigentlich nicht. Außerdem müssten wir, wenn wir mehr fördern, einen Haufen Geld investieren. Das wollen wir eigentlich auch nicht, sondern wir wollen das Geld lieber ausschütten, was wir jetzt gerade verdienen. Deswegen, das mit dem Profitieren, das ist halt so eine Frage. Also vielleicht wird es ein paar Arbeitsplätze mehr geben, aber die sind jetzt auch nicht so mega. Und das Problem bei den Investitionen wiederum ist, dass es nicht genügend Gerätschaften gibt, die mal so ad hoc verfügbar wären. Das heißt, die Gerätepreise würden nach oben schießen, wenn dann irgendwie so ein Förderboom da auftritt. Dann müsste man da irgendwie wieder nachproduzieren. Das wird auch ein Weilchen dauern. Also so ein richtiges Profitieren, dass da so eine ganze Region brummt, weil da auf einmal mehr Öl gefördert wird. Also ich sehe das irgendwie nicht. Was der Trump natürlich machen kann, ist, dass er neue Wege findet, neue Abnehmer. Und da kommt jetzt wieder die EU ins Spiel, Hanna hat es ja schon gesagt, die dann vielleicht den USA mehr LNG abnimmt und ähnliches. Mhm. Also da könnte man dann drüber spekulieren, wenn die EU das macht. Ist es dann vielleicht so, dass sie bisherige Käufer, die auch da sind aus Asien, vielleicht aus dem Markt drängen muss, durch indem sie halt höhere Preise bietet oder wird dann irgendwas vereinbart, dass sie einen höheren Preis bezahlt und so weiter und so fort. Also das sind dann so Fragen, die da auftauchen. Aber aktuell ist das ja noch nicht. Das deutet sich nur an, dass das eine Lösung sein könnte. Ja, dann verdienen die vielleicht mehr, die Ölkonzerne, aber daraus wird ja noch kein Boom in den Regionen, ne? Sondern ich glaube, das ist so ein bisschen auf Sand gebaut, diese Idee. Und wir hatten das letztes Mal in der letzten Trump-Regierung schon mal mit Kohle. Da hat er auch Geld draufgeworfen und gemacht und getan. Arbeitsplätze wurden trotzdem vernichtet, weil es halt ein absteigender Rohstoff ist.
Ja.
Siehst du da irgendwas? Ich finde da nichts Positives groß.
Am Ende ist es halt, das ist ein komplexes System und man kann nicht einfach an einer Schraube drehen und dann sagt man ja, okay, jetzt profitieren die besonders davon, wenn eben der Rest der Wirtschaft die Kaufkraft nicht hat. Auch da ist es ja so, das schränkt sich gegenseitig ein. Und der Ölexport zum Beispiel geht zum Teil nach Kanada. Kanada bezollt halt das Öl jetzt, ne?
Ja, vor allen Dingen, der Gag ist ja, dass die USA sind ja ein Schwerölland, ne? Mhm. Schweröl fördern die gar nicht. Die fördern extrem leichtes Öl. Das heißt, sie können gar nicht darauf verzichten, das Schweröl aus Kanada zu kaufen. Es gäbe übrigens noch einen anderen, der fest verkauft, das Schweröl, Russland. Mhm. Also wenn man da die US-Raffinerien, und darauf ist das System ja aufgebaut, die kannst du ja nicht einfach mal austauschen. Also das würde, die kannst du austauschen in so einem großen Zeitraum, da wäre der Trump definitiv nicht mehr Präsident. Und Schweröl kriegen sie entweder aus Kanada oder dann künftig aus Russland im Zuge eines Friedensdeals. Ich weiß es nicht. Aber das ist alles ziemlicher Blödsinn, den er da so treibt. Und er schneidet tatsächlich da an der Stelle sich selber ins Fleisch. Und wie gesagt, das können die auch nicht nur aus dem US-Boden rausholen. Also das finden sie dort nicht. Von daher, ich bin da wirklich sehr, 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 sehr skeptisch, was so diese vermeintlich positiven Effekte betrifft, die da irgendwo zu finden sein sollen. So, machen wir bei dir weiter, Hanna?
Ja.
Snoo Radishes 8578. Was sind eurer Meinung nach die mittelfristigen Auswirkungen der Trumpschen, Musk'schen Wirtschaftspolitik auf das GDP-Wachstum in den USA? Ja, Hanna, hast du deine Glaskugel ausgepackt?
Das ja generell. Also die Glaskugel habe ich ja schon vor längerem ad acta gelegt. Also zunächst mal glaube ich, dass die Wirtschaftspolitik tatsächlich Trump und nicht Musk ist. Also was Musk da macht im Hintergrund, ist eine Umgestaltung des staatlichen Kontrollsystems, der Zugriff auf Daten, eine Veränderung des Bürokratiesystems und so weiter. Aber das, was da gerade an Wirtschaftspolitik gemacht wird, ist absolut reine MAGA-Politik. Auch sehr grundrepublikanische Politik in manchen Stellen. Und das wird auch noch ein bisschen aufeinanderstoßen, glaube ich, weil Elon Musk wiederum hat eigentlich ein Interesse an Freihandel zum Beispiel. Und die USA können gar nicht all das kaufen, was er verkaufen will. Entsprechend ist, glaube ich, dass es sich da tatsächlich um die Trump'sche Wirtschaftspolitik handelt. Das ist mal das Erste. Also bis auf vielleicht das, was dann an Steuersenkungen geplant ist. Ich kann natürlich das mit dem GDP-Wachstum nicht voraussagen, gerade mittelfristig nicht. Aber ich glaube, selbst kurzfristig muss man sagen, oder das, was man jetzt sieht, und an manchen Stellen kann man aus dem Brexit was ableiten, ist, dass die Dinge, die drücken auf die amerikanische Wirtschaft, überwiegen gegenüber denen, die vielleicht ankurbelnd wirken könnten. Aber es hängt halt auch von der weltpolitischen Antwort ab und ein bisschen auch davon, wofür natürlich jetzt diese Einnahmen eingesetzt werden. Weil wenn er jetzt diese Einnahmen alle nehmen würde und würde damit wiederum aktive Wirtschaftspolitik machen und bestimmte Branchen fördern und da Geld rein investieren und solche Sachen, wäre das ja die eine Sache. Aber das, was ja geplant ist, wofür er diese Einnahmen nutzen will, hat ja eher dann einen negativen Verteilungseffekt und keinen wirklich investiven Charakter, wenn ich es richtig verstehe. Und dadurch ist da noch eine breite Spannbreite an Dummsinn oder nicht, die man da noch dranhängen kann, die erheblich aufs GDP wirkt. Wie gesagt, wenn jetzt da Inflation und Zinserhöhungen draufkommen, wird man vermutlich eher eine drückende Gesamtsituation haben aufs GDP. Die Zölle wirken sich eher negativ aus, weil auch da intern kann das nicht ausgeglichen werden in vollem Umfang, was da an Preiseffekten kommt. Und ja, die Frage nach den Arbeitskräften kommt ja jetzt direkt noch.
Genau, hat gleich noch eine Frage. Also eigentlich war es eine Frage, also es war ein Text, ich habe das dann in zwei Fragen unterteilt. Und denkt ihr, dass durch die Verringerung des Angebots an Arbeitskräften, Stichpunkt Deportation, mittelfristig die Löhne wieder steigen und damit auch die Inflation? Oder sinkt dadurch Aggregate Demand der Volkswirtschaft so stark, dass sich die Effekte auf das Preisniveau in Grenzen halten und einfach das Output-Niveau sinkt?
Ich denke, da kann man tatsächlich ein bisschen was von Großbritannien lernen. Der Mangel an Arbeitskräften wirkt sich direkt senkend auf die Produktion aus. Das sieht man übrigens jetzt schon, obwohl noch niemand deportiert worden ist. Leute gehen ja schon nicht zur Arbeit, nur weil sie fürchten, deportiert zu werden. Und dann steht man da und kann nichts produzieren, weil die ganzen Erntehelfer nicht gekommen sind.
Sind schon deportiert worden ein paar, so ist es nicht?
Ja, es sind schon welche deportiert worden und sehr viel mehr, die halt illegal sind, sind einfach nicht mehr gekommen.
Mhm.
Zu diversen Sachen, Amazon, Logistik, Agrarindustrie.
Felder ernten.
Ja, genau. Und entsprechend ist dann ja so, dass, und das ist ja genau das, was in Großbritannien auch passiert ist, dass einfach Sachen auf dem Feld verschimmelt sind, weil niemand die ernten wollte oder konnte. Und das wird sich dann erstmal zeigen, dass, und das ist ja das Gleiche, was wir hier auch diskutieren, sehr viele Leute, ob legal oder illegal eingewandert, machen Jobs, für die sich so schnell niemand findet, der sie machen will.
Vor allen Dingen zahlen sie in den USA auch Steuern.
Ja, sie zahlen Steuern. Sie füllen eine Lücke, für die sich nicht so leicht Leute finden. Auch in Regionen, wo vielleicht einfach die, ne, also du kannst ja auch nicht heute jemanden aus dem einen Bundesstaat dahin verfrachten, wo gerade jemand deportiert worden ist. Also das hat ja auch, Arbeitsmarkt ist sehr träge. Also selbst in USA, ist in USA viel flexibler als bei uns, aber selbst in USA springt nicht morgen jemand aus dem Süden ein, wenn 30 Bundesstaaten weiter jemand gebraucht wird, so ungefähr. Und entsprechend wird der kurzfristige Effekt ganz klar, dass du in erster Runde schon Produktion nicht stattfinden kann, weil die Arbeitskräfte fehlen. Ich glaube auch nicht, oder nein, dazu gibt es relativ viel Empirie, dass dieser Effekt, wir schmeißen die Leute raus und dadurch steigen dann die Löhne für die, die hier sind, der funktioniert einfach nicht. Das sind verschiedene Jobs, die verschiedene Leute machen. Im Billiglohnsektor kannst du die Löhne nicht wesentlich steigern. Wenn du dann die Löhne steigerst, dann steigern in der Tat die Preise und du kriegst Inflation, aber das hat eben eine Grenze. Und entsprechend ist dieser erwartete Effekt, dass man einfach durch ein Abschaffen des Zugangs zum Arbeitsmarkt für bestimmte Gruppen für die anderen dann bessere Arbeitsbedingungen hat, den gibt es einfach nicht. Und dann ist es eher so, dass durch die Güterknappheit in Kombination mit den Zöllen, also wenn man die Zölle zusammennimmt mit den schwierigen Produktionsbedingungen, dann wird man einen relativ kleinen inflationären Effekt haben, der wiederum auf in erster Linie die Konsumentenpreise wirkt und damit eben insgesamt auf die Nachfrage drückt, ohne Ausweichmöglichkeiten, weil ja Zoll, wir haben eben drüber gesprochen, sodass es vor allen Dingen eben das Wohlfahrtsniveau für die ärmeren Leute beeinflusst. Ob das dann tatsächlich so weit geht, dass es wieder das Preisniveau in Grenzen hält, würde ich bezweifeln, weil du an den Stellen Zoll, an den Stellen Wechselkurs, an der Stelle Löhne, das ist ein komplexes System und ich zweifle, dass du den inflationären Effekt vollständig eindämmen kannst oder eben nur über sehr hohe Zinsen und dann drückt das auf die Unternehmensinvestitionen.
Ja, und hohe Zinsen wird der Trump ja eh verhindern wollen. Von daher.
Ja, und auch das ist ja dieses Ganze, wenn du denkst, wir gehen zurück in die 80er Jahre. Die 80er Jahre waren auch eine Zeit von sehr viel höherer Inflation. Also dieses ganze Denken, wir produzieren mehr national, wir gehen zurück auf hohe Zölle, also weil es gab auch sehr viel höhere Zollniveaus historisch. Aber das alles war eine Zeit, in der es sehr, sehr viel weniger Auswahl für Konsumenten gab und sehr viel höhere Preise. Und höhere Inflationsraten. Man geht damit zurück in eine Zeit von weniger Auswahl und Ausweichmöglichkeiten. Und dass wir kommen ja, also die heutigen Inflationsraten sind ein Paradies gegenüber den Inflationsraten in den 70er, 80er Jahren. Und wo er dahin steuert, ist zurück in diese Zeit, muss man ganz klar sagen.
Ja, da kommt er ja auch her, da ging es ihm gut und
ihm wird es auch weiter gut gehen. Da darf man sich nicht so viel vormachen.
Ach ja.
Persönlich wird ihn das schon nicht treffen.
Genau. So, der Christoph hat uns eine Mail geschrieben. Trump will ja China irgendwie schwächen. Gleichzeitig baut er an einer Mauer gegen die hispanische Welt. Zölle, Mauer an der Grenze zu Mexiko, Ausweisungen von Migranten. Treibt er damit nicht die Staaten Südamerikas in die Arme Chinas und stärkt damit die Stellung Chinas in der Welt? Tendenziell ja, wobei die Frage vielleicht eher ist, was das bedeutet. Weil wenn man sich das mal so anguckt da in Südamerika, also da sieht man schon, dass China da sehr präsent wurde in den letzten Jahrzehnten. Also da werden Großprojekte gemacht, da werden Rohstoffförderung wird da betrieben und alles Mögliche. Also da kann man nicht sagen, dass China da jetzt nicht präsent wäre. Das könnte sich jetzt noch verstärken vielleicht. Auf der anderen Seite haben diese Staaten dann ja eigentlich immer mehr so ein Interesse daran, so ein China gegen die USA auszuspielen und zu sagen, naja, also wenn ihr wollt, dass wir mit euch, dann müsst ihr uns aber auch was geben, ne? Und dann hast du sowas wie Serbien, wo dann so einer sitzt, der dann ständig mal in die eine, mal in die andere Richtung tendiert und immer guckt, dass er das meiste rauskriegt. Ich würde dem vielleicht noch entgegenhalten, und das sieht man ja so ein bisschen an Panama, dass die USA unter Trump eher nicht dazu neigen, zu viel China in ihrer näheren Umgebung zulassen zu wollen. Der dadurch erzeugte Druck auf die Länder könnte tatsächlich auch dazu führen, dass sie wieder näher an die USA ranrücken müssen, weil sie sonst halt eben Probleme mit den USA bekommen. Und die früheren Administrationen waren da recht nachlässig und haben da jetzt nicht viel Druck aufgebaut und waren immer sehr freundlich. Und ich glaube, das könnte sich ändern und dann muss man halt gucken, ob dann auch Anpassungseffekte da zu sehen sind. Also ich würde das nicht immer so als gesetzt ansehen, dass das immer ein Vorteil für China ist, wenn irgendwo die USA sich schlecht verhält. Also diese Machtpolitik funktioniert ja schon auch bis zu einem gewissen Punkt. Und China ist da auch nicht anders. Also wenn man sich mal anguckt, was die da im südchinesischen Meer treiben, also das ist schon Bullying par excellence. Ne? Naja, jedenfalls würde ich dieser Trump-Administration schon zutrauen, da auch Erfolge zu feiern auf dem Feld. Auch wenn die Art und Weise uns dann wieder nicht gefällt, wie die stattfinden, aber ich würde das nicht ausschließen. Der Julius hat uns geschrieben per Mail, in meiner Wahrnehmung wird in der gesamten Diskussion die erhebliche Abhängigkeit, die wir in der EU im digitalen Raum gegenüber den USA haben, kaum beleuchtet. Ich beziehe mich dabei sowohl auf Hardware, zum Beispiel Prozessoren oder Grafikkarten, Software, Windows Office etc. und Services, zum Beispiel AWS. Meine Frage daher, was für mögliche Handlungen schätzen Sie, naja, also so alt sind wir jetzt auch noch nicht, könnten in dem Bereich von der Trump-Regierung oder gegebenenfalls von der EU unternommen werden, um zu einen der EU-Wirtschaft als Verhandlungselement zu schaden und zum anderen diese Abhängigkeit zu verringern. Ja, also ich glaube, man sieht ganz gut am Thema künstliche Intelligenz oder auch Aussagen zur Regulierung der sozialen Netzwerke, dass die USA da so eine Art Dreiersystem aufbauen. Ne? Also gibt es Alliierte, dann gibt es Assoziierte und dann gibt es Gegner. Und ich glaube, da werden sie schauen, dass man uns in eine klare Entscheidungsposition zwingt. Da müssen wir halt entscheiden. Chinesische künstliche Intelligenz oder US-künstliche Intelligenz.
Ja,
oder
Traum.
Vielleicht eine europäische. Ich glaube, das ist sehr gesetzt, dass es dort am wenigsten Spielraum geben wird. Und das Problem daran ist, dass das im Grunde das Gleiche ist wie bei der europäischen Verteidigung. Ne? Weil wenn du dich dann jetzt komplett den USA da anschließt in Sachen künstlicher Intelligenz, dann hast du halt auch diesen Lock-in-Effekt, ja, den wir halt auch aus der Rüstung kennen. Wir bauen dann nicht unsere eigenen Systeme auf, sondern nutzen die der USA oder der US-Unternehmen. Und wenn wir uns für dieses Verhältnis dann entscheiden, ist es vielleicht erstmal kostengünstiger, aber wir werden auch mit jedem Jahr, wo wir das nutzen, statt was Eigenes zu bauen, abhängiger. Und es gibt jetzt europäische Unternehmen, aber es gibt noch kein oder sehr wenig europäisches Denken dahingehend. Und der erste Kampf ist jetzt erstmal, dass die EU eine Regulierung machen möchte, die ja noch ein bisschen braucht, ehe sie in Kraft tritt. Aber da wird seitens der USA jetzt schon drum gekämpft, dass die gar nicht erst auf den Plan tritt, sondern AI, künstliche Intelligenz, das ist etwas, was es zu entwickeln gilt. Und da soll Regulierung nicht verhindern, dass es sich entwickelt, so das Argument aus den USA. Und die US-Konzerne, die Armen, sollen dann auch in der EU nicht an die Kandare genommen werden. Also da sieht man, glaube ich, schon, wie der Stand ist und dass wir da gucken müssen, dass wir nicht abhängig werden. Also dass wir tatsächlich eigene Systeme entwickeln, jeglicher Art, die uns da den Rücken frei halten.
Da werden wir Margarete Stavanger noch sehr vermissen übrigens. Also das ist, finde ich, auch eine Frage europäischer entschlossener Politik und die sehe ich gerade nicht so richtig in der aktuellen Kommission.
Heißt die nicht Vestager?
Vestager, genau. Jedenfalls, wir werden sie und ihre Energie, US-Konzerne zu verklagen, noch vermissen. Also ich meine, wir haben das jetzt ja gerade wieder gesehen, das europäische Cloud-System ist gescheitert. Das ist was, wo die EU sich bisher fein rausgezogen hat. Und das ist nicht nur der einzige Punkt. Das muss man auch sagen. Uns wird jetzt halt sehr klar, dass wir an vielen Stellen das auch leicht hingenommen haben, dass die USA alles für uns regeln. Und da muss man schon das jetzt auch als zu späten Weckruf verstehen, das ein oder andere zu machen und dafür einzustehen. Und ich fürchte halt, die europäischen Staaten sind da jetzt auch in der zu bräsig, um mit einer Stimme zu sprechen an manchen Punkten. Vielleicht ziehen uns die baltischen Staaten ein bisschen raus aus dem Dreck.
Ja, im Grunde sind es halt Sachen, die so ein Deutschland als eine der größten Volkswirtschaften der Welt halt auch vorantreiben müsste, ne? Weil,
ich sage aber, nur Kupferkabel.
Ja, ich weiß, aber, ne? Aber im Grunde ist es so, ne? Also wenn du so einen ganz kleinen Staat hast, sowas wie Luxemburg, ja, dann entwickelst du halt nicht eine eigene AI. Ja, aber vielleicht machen die es ja sogar. Als Deutschland, als großer Industriestaat mit vielfältigen Interessen und auch Problemen, musst du da halt viel strategischer und ganz anders denken. Und das wird halt überhaupt nicht gemacht. So, und ich glaube auch nicht, dass Friedrich Merz derjenige ist, der das alles ändert. Das ist dann wieder so mein großes Problem.
Ach.
Aber er denkt zumindest wesentlich europäischer und hat verstanden, dass Deutschland nicht alles leisten kann, sondern einiges auch über Europa laufen muss. Vielleicht wird da die Saat gestreut, die dann später irgendwann wächst. So, der Julius hat noch eine weitere Frage gehabt. Des Weiteren, glauben Sie, mögliche Restriktionen würden zu einer Stärkung des EU-Digitalsektors führen oder würden dann eher auf Produkte aus anderen Ländern, zum Beispiel China oder Indien, ausgewichen? Also da muss ich sagen, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass wir hier digitale Produkte aus China groß verwenden werden.
Ach so, meinst du? Ich meine, wir haben ja schon unseren ganzen Solarmarkt von China abhängig gemacht und andere kritische Infrastruktur, Funk und so weiter. Es gibt aus meiner Sicht da zu wenig Sensibilität für.
Ja, man sieht das auch an diesen 5G-Geschichten.
Ja, genau.
Das noch kein Selbstläufer ist. Ich habe aber auch festgestellt, dass wir in den letzten Jahren schon eine sehr starke Bewusstwerdung dahingehend erlebt haben, dass das nicht so toll ist, damit China überall verbandelt zu sein. Ja, geht's ja auch um die Frage, wo landen die Daten? Will man, dass die Daten der eigenen Bürger bei so einem Überwachungsstaat landen, der auch recht repressiv auf seine Bevölkerung einwirken kann und so weiter? Also ich habe das Gefühl, da gibt's ein sich stärkendes Bewusstsein, auch in der EU, Nicht in Ungarn, im Gegenteil, die nutzen das ja wirtschaftlich, um sich zu verkaufen, aber also da bin ich recht optimistisch. Die Frage ist dann aber, wenn wir jetzt mal so in 4 Jahren Trump denken, will man, dass die Daten bei dem liegen?
Nee, also ja, das ist...
Will man nicht.
Aber da finde ich zum Beispiel, da sind bisher auch die deutschen und europäischen Unternehmen, ne, wie gesagt, es gibt jetzt Unternehmen, die in dem gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, na gut, dann verlagern wir Produktion in die USA. Und wenn man das in Richtung Wirtschaftsspionage denkt, ganz ehrlich, das ist auch kurz gedacht. Also wenn du als ein europäisches Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit allem, wie der Musk da rumläufst, noch überlegst, Sachen in die USA zu verlegen, Konkurrenzindustrie zum Beispiel, ja. Ich glaube, es gibt da in der Breite zu wenig Bewusstsein für, sowohl gegenüber China als auch gegenüber den USA. Und da wiederum müssten wir auch mehr wie in den 80ern denken und uns sozusagen den Möglichkeiten zur Industriespionage und sowas wieder bewusster werden. Mhm. Und das da, also der typische deutsche Mittelständler ist da noch nicht sehr weit, glaube ich.
Ja, das mag sein, aber das wird jetzt, also da gibt's, glaube ich, jetzt nochmal ein paar Berichte, wie der Mast da mit den Daten umgeht und dann ist das auch eben klar. Also, ich bin da etwas optimistischer. Wo ich nicht optimistisch bin, ist im Grunde müssten halt Maßnahmen auf EU-Ebene gestaltet werden, auch in einer gewissen Arbeitsteilung, dass man diverse Dinge aufbaut, fördert und guckt, dass die europäische Wirtschaft davon profitiert. Und das sehe ich halt noch nicht am Horizont und das fehlt mir. Aber theoretisch müssten wir uns gerade in diesen digitalen Bereichen wesentlich unabhängiger aufbauen.
Mhm.
So, dann haben wir nochmal den dritten Paul Trides auf Reddit. Er hatte noch zwei weitere Fragen eingesendet. Im Kontext der Ukraine verwies Trump auf den Ölpreis, der derzeit den Krieg für Russland noch finanziere, in der Denke Trumps. Wie könnte Trump hierauf mithilfe seiner aggressiven Handelspolitik hinwirken, damit der Ölpreis so weit gedrückt wird, dass es Russland wehtun wird? Ist ein solcher Weg denkbar oder wäre der Preis eines großen Ölpreiskrieges für die USA zu hoch? Ja, also, dass der Trump den Ölpreis runterhaben möchte, hat er ja lustigerweise mehrfach im Wahlkampf gesagt, auch unabhängig von Putin. Ich glaub's nur nicht, dass es dazu kommt. Also natürlich wäre sein Drill, Baby Drill, das Beste, was passieren könnte, weil je mehr Ölangebot auf dem Markt ist, desto billiger wird's Öl. So, da sind wir aber da, wo wir vorhin schon wieder waren. Die Ölindustrie will das nicht. Die hat da eigentlich null Interesse dran. Die versucht, den einzufangen, den Trump, was das betrifft. So, was könnte er also tun? Man könnte natürlich die Sanktionen gegen Russland verschärfen und härter umsetzen. Ja, naja. Also glaubt irgendwie auch keiner. Jetzt hat er irgendwie 3 Tanker da nochmal mit Sanktionen belegt Richtung Iran. Das ist irgendwie auch ein bisschen witzig. Also ich sehe das nicht, dass der da wirklich was macht in der Hinsicht. So, dann die zweite Frage oder die dritte Frage in dem Fall. Erleben wir derzeit den größten Bruch der US-Außenpolitik, manifestiert durch die Handelspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Amtszeit ist zwar erst kurz, aber die Schlagzahl von Trump mithilfe seiner Friss- oder Stirb-Zoll-Handelspolitik wirkt, als würde wirklich ein neuer Ton hier angeschlagen werden, der in die Richtung geht, eigentlich können wir jedes US-Interesse auf lang, gerade gegenüber kleineren Ländern durchsetzen, weil wir einfach wirtschaftlich deutlich stärker sind und in der Lage sind, euch den Garre auszumachen. Was meint ihr dazu? Ja, ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Also wenn Europa zusammenhält, ist es recht stark. Und es gibt immer noch die Checks and Balances gegenüber den USA über China. Ja, dann macht man halt mehr mit China. Will man vielleicht nicht, aber das ein oder andere Land wird das tun. Das heißt, so ganz einfach ist es, glaube ich, nicht, auch für Trump, da einfach herzugehen und allen zu sagen, was sie zu tun haben, sondern das ist vielleicht die Wahrheit, die er da nie sagt und deswegen macht er vielleicht auch immer so schnelle Deals, die gar nicht so gut sind, weil halt am Ende doch nicht so viel rauszuholen ist mit dieser Art der Politik. Also auch da bin ich nicht sehr überzeugt.
Wie gesagt, ich glaube, diese Schlagzeile hat viel von Ablenkung und auch Aktivismus zeigen. Da steckt eben auch diese ganze interne Umstrukturierung dahinter, dass es eben nicht so genau, dass man kaum nachverfolgen kann, was die einzelne Maßnahme ist, weil dann schon die nächste kommt. Das hat halt System. Und da ist dann auch nicht alles, das haben wir jetzt heute auch gesehen, das ist nicht alles aus einem Guss. Manches widerspricht sich, hat gegenläufige Effekte. Manches wird mittelfristig gar nicht durchsetzbar sein. Also ich glaube, es ist viel auch Ablenkung, Aktivismus zeigen, ein bisschen auch dieses Kräftemessen zwischen den urrepublikanischen Industrialisierung, Nationalismus und so Ideen gegenüber den eher Tech-Pro-Interessen, die jetzt über Elon Musk gleichzeitig umgesetzt werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch so ein bisschen das Befrieden der Republikaner dahinter steckt, da jetzt schnell Kraft zu zeigen, nationale Kraft zu zeigen sozusagen. Und nicht alles ist ja völlig, also ja, es ist natürlich schon ein deutlicher Umbruch in der langen Tradition, aber manches ist ja aus der ersten Amtszeit schon bekannt und war auch erwartbar, dass er so agieren wird. Was für mich sich jetzt nochmal sehr viel deutlicher zeigt, ist, dass er einfach die Multilateralität nicht akzeptiert. Die US-Politik war ja doch immer von US-Interessen geleitete Weltverantwortungspolitik, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass die USA aus reiner Menschenfreude an vielen Stellen in der Welt viel beigetragen haben. Also sei es im politischen Bereich, sei es im wirtschaftlichen Bereich. Vieles hängt an den USA, weil die USA auf diese Machtstellung hingearbeitet haben immer. Und der Rest der Welt hat sich da auch drauf verlassen. Er macht ja eine Abkehr davon. Also er gibt ja an vielen Stellen auch diese Machtposition auf. Also er lässt jetzt alle einmal auflaufen und sagt, ihr müsst jetzt euer Militärbudget selber hinkriegen. Wir heben viele Handelsbeziehungen auf, von denen die anderen auch profitiert haben. Aber damit gibt er diese Machtstellung auch auf. Er kann das jetzt einmal ziehen und alle einmal unter Druck setzen. Und wenn dann eine Anpassung vollzogen wurde an diese Position, dann haben die USA diese Vormachtstellung nicht mehr. Und natürlich wird jemand die Lücke füllen und an vielen Stellen wird das China sein und das wird uns an anderen Stellen auf die Füße fallen. Das ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir selber uns nicht früh genug präventiv geschissen bekommen haben. Ich sehe schon eine Abwendung von diesem benevolenten Nationalismus, den die USA früher betrieben haben, dass sie eben diesen Weltpolizeidings ein Stück weit auch ausgespielt haben. Umgekehrt ist es schon lange nicht mehr so konzentriert auf die USA, wie es, sagen wir mal, in den 70er Jahren war. Also es hat sich eben auch ein Stück weit gewandelt, dass es andere Player gibt, die, also dass es auch diesen Dualismus zwischen Sowjetunion und USA, der hat sich aufgebrochen, dadurch hat sich schon vieles auch gewandelt und die Handelsmuster sind heute sehr viel diverser, viel mehr Länder sind im internationalen Handel aktiv. Also da war ein stillerer Wandel und jetzt ist ein abrupter Abbruch, das ist schon so. Aber am Ende ist das, was er jetzt macht, nicht mehr adäquat in der Zeit, würde ich sagen. Und gerade im Moment hat er natürlich ein krasses Druckszenario in der Hand und damit wird er einiges auch erreichen. Aber auf 4 Jahre Amtszeit gesehen trägt das nicht. Also was will man machen, wenn man erstmal alle vergrault hat? Also noch mehr an den Zöllen ziehen, dann kommst du über eine Grenze, wo es nicht mehr tragfähig ist, wo die US-Wirtschaft das nicht mehr tragen kann. Ne? Also wenn er auf 50% Zoll gegenüber Kanada geht, dann schadet es den USA mehr, als das nützt, das ist ganz sicher. Er ist jetzt schon, glaube ich, über diese Grenze drüber mit den 25%. Und man kann das ja nicht unendlich weiterspielen.
Vielleicht noch eine Ergänzung. In China ist man tatsächlich oftmals deswegen großer Fan von Trump, weil die der festen Überzeugung sind, dass er den Untergang der USA nochmal wesentlich beschleunigt und damit quasi den Aufstieg des chinesischen Reiches manifestiert. Also,
finde ich nicht ganz unwahrscheinlich.
Ja, ich bin da wie gesagt nicht überall da so von überzeugt. Es wird auch sehr viel daran liegen, wie die EU sich entwickelt und verhält. Da wird man sich dann halt auch mal mit so Fragen beschäftigen müssen, wie Ungarn, dass quasi die Demokratie wie auch die EU immer wieder zum eigenen Gunsten verkauft, also eine Art Arbitragehandel macht. Da muss man sich halt auch fragen, ob man solche Länder dann künftig noch in der EU halten kann, damit die EU eben überhaupt zu ihrer vollen Stärke kommen kann. Wäre übrigens wieder ein Riesenproblem für die deutsche Autoindustrie, die ja sehr stark irgendwie auf Ungarn gesetzt hat in den letzten Jahrzehnten.
Ja, das kann man übrigens vielleicht noch nachschieben, dass man, egal was die USA jetzt tun, sagen muss, die EU handelt zu 70% untereinander. Wir sind einander viel wichtiger als die USA. Und das kann man auch noch ausdehnen eher.
Gut, es würde uns natürlich trotzdem fehlen. Ja,
also ja klar.
Vor allen Dingen Deutschland. Ja.
Ja.
Dann haben wir noch 3 Fragen. Cedumir fragt, mich würde einfach eure Einschätzung bezüglich der Taten von Donald Trump interessieren, bezogen auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft. Ist es wirklich realistisch zu glauben, dass dieser Mann wie ein Bulldozer in der Wirtschaft handeln wird? Oder glaubt ihr, dass er doch Berater um sich hat, die ihm den einen oder anderen guten Rat geben werden, welcher zufolge hat, dass wir nicht wirklich in einer wirtschaftlichen Apokalypse enden werden, wie von vielen prophezeit. Also ich glaube nicht, dass wir in einer Apokalypse enden werden. Es gibt sicherlich erhöhte Risiken, siehe US-Zahlungssystem und so weiter. Zahlungsfähigkeit aufgrund technischer Spielereien, die Elon Musk vielleicht da so tut. Aber die US-Wirtschaft ist schon sehr stark am Lobbying dran. Also der Ford-CEO war jetzt, glaube ich, dieses Jahr schon dreimal in Washington, um denen dort zu erklären, dass Zölle wirklich keine sehr geile Idee sind und besonders der Autoindustrie schaden und so weiter. Also die sind schon alle da sehr stark dabei. Interessanterweise spaltet sich das Ganze so ein bisschen zwischen Wirtschaft und Finanzmarkt auf. Also so, es gibt sehr viele Hedgefonds-Leute, die das total geil finden, was der Trump da so macht, während die Wirtschaft versucht, es eher wieder einzufangen. Und da ist für mich dann die Frage, wer gewinnt? Ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Wirtschaft gerade auch über die States kommend doch einen recht großen Einfluss entwickeln kann, weil sie ja die ganzen Arbeitsplätze da dann auch schafft oder eben verlieren wird, wenn dann zu sehr übertrieben wird. Das andere ist, wenn es dann am Kapitalmarkt plötzlich auch nicht mehr läuft, dann glaube ich, und das ist aber so die Standardhoffnung, die man bei Trump hat, wenn es da nicht läuft, dass er dann doch nochmal umschwenkt, wenn er irgendwo zu weit gegangen ist. Das wären so die Argumente dazu. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass immer eine Chance besteht, dass es nicht in zu viel Chaos endet. Hanna?
Ja, es ist halt kein Chaos vom hohen Preis vielleicht. Also es könnte alles sehr viel einfacher sein ohne dieses Handeln und besser und für alle Beteiligten einfacher. Man wird dann, also es ist nicht das komplette Chaos, aber ja, einfach auch nicht geil. Und aber an vorderster Front leiden darunter die Menschen in den USA. Und da ist ja auch die Frage, wie wirkt sich das politisch aus? Ich sehe auch einen gewissen Scheideweg zwischen den Republikanern und den Tech-Pro-Freunden von Trump. Und da ist auch die Frage, wer hat da mehr Gehör am Ende? Das macht viel aus, was jetzt so Beratersachen anbelangt. Wie viel lassen die Republikaner sich sozusagen gefallen, bevor sie dann mal sagen, nee, so läuft das hier nicht? Und wie viel kann man die befrieden mit diesen Wirtschaftskriegmaßnahmen? Das ist jetzt ja auch auf kurze, schnelle Erfolge ausgelegt. Und dann muss man mal abwarten, wie sich das mittelfristig... Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die versuchen, auf ihn einzuwirken. Aber die sprechen nicht mit einer Stimme. Und dann ist eher die Frage, wer findet Gehör? Ne? Und wir können auch immer noch hoffen, dass irgendwie er einfach aus den eigenen Reihen so viel Gegenwind erfährt, dass es, mal schauen, oder doch noch verurteilt wird für irgendwas.
Die nächste Hoffnung ist ja in 2 Jahren, ne, in den Midterms. Da können wir schon vielleicht dann die ersten Schwierigkeiten für Trump in der Umsetzungsmacht. Aktuell hat er sie ja eher, aber da wird ja, er dann vielleicht
mal.
Schon
ich meine,
beschränkt.
Auch der hat halt Haushalt zu verhandeln und Budget aufzustellen und wenn er sich wirtschaftlich nicht schlau verhält, dann wird es schon beim nächsten Budget Freeze soweit sein.
Ja, werden wir sehen, aber ich glaube auch, da gibt's noch wirklich, das sind gerade nicht so die Sachen, also die kompliziert sind, sondern das kommt erst alles noch. Tobias hat 2 Fragen. Erste Frage, es ist aufgrund der Masse an Dekreten, die Trump gerade raushaut, wahrscheinlich schwierig abzuschätzen, aber habt ihr eine Idee, in welche Richtung sich die Haushaltslage der USA gerade entwickelt? Auf der einen Seite wurden riesige Steuergeschenke versprochen, auf der anderen Seite wird gerade durch Entlassung praktische Auflösung von USAID oder USAID und so weiter massiv an Ausgaben und Subventionen gekürzt. Hält sich das Ganze in Waage und sind die Anpassungen überhaupt so massiv oder geht das aufgrund der Größe des Staatshaushalts quasi unter? Hanna, du wolltest USAID haben.
Ja, also zunächst mal glaube ich, dass man das für die Haushaltslage noch nicht abschätzen kann. Ich denke, die Kürzungen, die er jetzt dabei Subventionen und Ausgaben macht, sind vernachlässigbar. Also auch die Behördenschließung wie CDC und sowas, das macht tatsächlich im Staatshaushalt nicht so viel aus, weil natürlich gibt es sehr große Posten, an die er nicht rangeht, wie das Militärbudget. Und das Militärbudget ist einfach riesig, auch im Vergleich zu anderen Staaten. Und die Steuergeschenke werden ja nur wenige betreffen. Und im Wesentlichen haben wir schon gesagt, fußen die auf den Zolleinnahmen und die Zolleinnahmen werden nicht so hoch bleiben wie im ersten Jahr. Nach allem, was man so sich ausdenken kann, läuft er eher in eine Defizitsituation rein, weil einfach jetzt noch Steuern senken aus einer Situation heraus, wo schon er eher eine inflationäre Tendenz schon befeuert, klingt nicht wie eine nachhaltig tragfähige Haushaltssituation. Er hat natürlich wenig andere Ausgabenpläne, also ne, außer Steuergeschenken hat er jetzt auch noch nicht die großen Investitionsideen oder sowas am Horizont, die Geld kosten würden. Aber trotzdem, also ich würde, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, ich glaube schon bei der nächsten Haushaltsdebatte wird man die ersten Ideen kriegen, dass es nicht so klug ist, was er tut. Aber die Auflösung von USAID ist in keiner Frage explizit aufgetaucht. Ich würde dabei gern was zu sagen, weil ich das für eine stillschweigend hingenommene, aber schwierige Situation halte. Also vielleicht, um das klarzumachen, USAID finanziert in sehr vielen Teilen der Welt Projekte, wo morgen Leute sterben, wenn die nicht mehr finanziert werden. Und auch das nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern aus strategischem Interesse. Die US-Entwicklungspolitik agiert höchst strategisch, eigentlich. Und ist immer so gewesen. Und da ist es halt auch so, dass Trump da so hingeht und sagt, ah, warum finanzieren wir denn anderen Leuten ihr Essen? Warum sollten die USA das tun? Da können wir einfach Geld einsparen. Und das ist, das Entwicklungshilfebudget macht im Staatshaushalt der USA nicht viel aus, so wie das in allen anderen Ländern auch nicht viel ausmacht. Aber das ist ein riesiger Bonus auf der Seite des Weltfriedens. Im Großen und Ganzen machen die meisten Staaten Entwicklungshilfe, um Konflikte klein zu halten, die sonst größer werden würden. Und an sehr vielen Stellen kann man jetzt schon sehen, dass wenn USAID die Zahlung einstellt, dass dann zunächst niemand einspringt, dass dadurch das Konfliktpotenzial in der Welt insgesamt sehr stark steigt. Und das ist ein Punkt, wo China wirklich einen Hebel hat, noch mehr Staaten an sich ranzuziehen. Man hat das ja in einigen Stellen schon gesehen, dass eben in der Konstellation mit dem Ukraine-Krieg sehr viele Entwicklungsländer sehr vorsichtig waren, sich gegen Russland zu positionieren und eher russlandfreundlich sind und eher Manöver weiterhin mit China und mit Russland fliegen und sich nicht auf die Seite der EU geschlagen haben, weil sie sehr viel abhängig sind schon jetzt von China und zum Teil auch von Russland. Wir sehen immer mal wieder, dass im Ukraine-Krieg Leute auftauchen als Söldner aus Ländern, wo man sieht, da gibt's auch eine Unterstützung mit Menschenfutter, also mit Kanonenfutter sozusagen aus den Ländern. Und das ist für die einzelnen Staaten, ist das, was USAID macht, sehr wichtig. Und wenn da China einspringt und sagt, hier, wir bezahlen das jetzt. Und China macht das nicht wie USAID, dass sie einfach ein Projekt finanzieren, sondern die wollen dafür eine Gegenleistung. Die investieren dann da und bauen dann eine Fabrik und ziehen da was raus für die chinesische Wirtschaft. Und das finde ich einen geopolitisch sehr unklugen Move. Neben der Tatsache, dass auch das was ist, wo die EU nicht wird einspringen können finanziell. Also auch da wäre schlau gewesen, die EU hätte schon länger mal da ihre entwicklungspolitischen Anstrengungen ausgeweitet und die EU wird das nicht können. Und entsprechend glaube ich, dass das nochmal ein Verschieben auch der geopolitischen Lage ist, was sich für die Ukraine ganz konkret schlecht auswirken wird, aber auch in anderen Konfliktherden insgesamt sich negativ auswirkt auf, sagen wir mal, ethische Politik, wie wir sie uns vorstellen. Und entsprechend, ja, ist das auch kurzfristig reduziertes Kosten für die USA? Mittelfristig wird es Militärausgaben in der ganzen Welt ankurbeln.
Damit zur letzten Frage, die auch von Tobias kommt. Könnt ihr einschätzen, wie sich die, zumindest aus europäischer Sicht, deutliche Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit auf die Wirtschaft, Unternehmensansiedlungen auswirkt? Die Idee ist ja, dass sich Unsicherheiten und große politische Änderungen, insbesondere wenn nicht vorhersehbar, negativ auswirken. Auf der anderen Seite sind die aktuellen Wirtschaftsdaten ja sehr gut und die Wirtschaft und die Börse haben sich über den Wahlsieg Trumps gefreut, sind also positiv gestimmt. Also bisher macht sich, glaube ich, hauptsächlich Hanna Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube, am Kapitalmarkt ist man da noch nicht so weit.
Warum auch?
Ja, bei den deutschen Unternehmen, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Dazu habe ich noch gar nichts gehört. Aber wir wissen alle, die deutschen Unternehmen sind eigentlich immer die Letzten, die misstrauisch werden, wenn irgendwo was Verdächtiges passiert. Sondern das sind immer wirklich die Vertrauensseligsten oder jene, die bis zum Schluss an die Sache glauben, sei es China, sei es USA oder Russland. Also von daher, ich sehe den Punkt ja auch, den Hanna ja jetzt hier auch in der Sendung mehrfach gemacht hat, aber ich glaube da nicht dran, dass der aktuell oder auch im Bälde in den Köpfen drin ist, sondern da muss dann irgendwann mal irgendwas passieren und dann wird man wieder dieses große Wachwerden, wird man sehen können und dann ja, wird sich vielleicht nochmal so die Stimmung ändern. Aktuell sind, glaube ich, viele eher geneigt, da nochmal ein bisschen was reinzugeben, um dem Trump zufriedenzustellen.
Ja, denke ich auch. Also man sieht ja auch, selbst die Zölle haben jetzt nicht zu massiven Einbrüchen am Kapitalmarkt geführt, obwohl sie eine klar schädliche Maßnahme sind. Also ich habe da auch nicht den Eindruck.
Ja, lustigerweise sind ja die Börsen schon eingebrochen, als er die erstmals verkündet hat, dass er jetzt die Zölle gegen Kanada und Mexiko verhängt. Das ging ja schon mal ordentlich runter und dann waren sie aber irgendwie einen halben Tag später waren sie auch schon wieder einkassiert. Also ich habe so das Gefühl, am Kapitalmarkt ist man eher so der Meinung, naja, das wird schon erstens nicht so schlimm kommen und vieles ist nur Verhandlungsposition und wird schon irgendwie. Also die haben das nicht eingepreist. Aber ich halte den Kapitalmarkt aktuell auch nicht sehr effizient. Wir hatten da in der letzten Folge ja auch ein paar Ausführungen zu dem Thema. Also ich halte das eher für sehr politisch gerade.
Ja, und wenn genug Fonds und so weiter sehr stark in den USA investiert sind, gibt es ja auch ein gewisses Interesse daran, quasi so ein selbstverstärkendes System zunächst mal zu bilden und eben niemand zuckt. Aber also man darf sich jetzt vormachen, die großen US-Konzerne sind resilient demgegenüber. Die treiben an vielen Stellen die Indizes. Da wird jetzt auch, also der AWS wird nicht pleite gehen wegen Trump. Und entsprechend, ja.
Naja, es gibt ja schon am US-Kapitalmarkt mittlerweile sehr viele Privatanleger, die da rumzocken mit teilweise wirklich obskuren Optionsscheinen und ähnlichem. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass aus der Ecke dann irgendwann mal so ein Abwärtsstrudel entstehen könnte. Aber dafür muss wirklich nachhaltig was ändern. Also diese Leute müssen mal beginnen, schief zu liegen. Und bisher haben die aber immer recht gehabt, weil sie jeden Dip nach unten gekauft haben. Immer wenn das mal 5% nach unten ging, konntest du kaufen, stand es am Ende besser da als vorher.
Ja, also was Unternehmensansiedlung anbelangt, bin ich da voll deiner Meinung, dass eben zunächst mal die Vorbehalte da gering sein werden.
In dem Sinne, dann sind wir mit den Fragen durch, ne?
Mhm.
Haben wir noch was im Gesellschaftsteil, ne?
Ich nicht.
Ich auch nicht. Ich habe mich mit den Fragen beschäftigt.
Ja.
Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Mhm.
Dann vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank fürs Hören. Und www.mikroökonomen.de, da könnt ihr direkt kommentieren in unseren jeweiligen Folgen oder eben auf Reddit und Mastodon, jeweils als Mikroökonomen. Euch vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.